würde gerne noch ein Gebet sprechen am Anfang. Vater im Himmel, wir danken dir von Herzen, dass du oft überraschend zu uns kommst. Du willst uns verbinden mit deiner Gegenwart, damit alles das, was in die Beziehung zu dir nicht hineingehört, von uns abfällt. Dass Klarheit herrscht, Eindeutigkeit, dass unser Leben ausgerichtet wird auf dein aktuelles Wirken, auf dein Wort. Herr Jesus, wir bitten, dass du uns nahe kommst, jetzt in dieser Zeit. Und wir preisen deinen Sieg über unserem Leben. Amen. Wie schon angekündigt, heißt ja das Thema Gott will Mission. Das ist eigentlich eine klare Aussage. Da würde jeder sagen, ja, das weiß ich und. Aber die Lage in unserem Land lässt es doch als sehr wahrscheinlich sein, dass viele Dinge gar nicht durchgebrochen sind. Wir haben in unserem Land große Bereiche, große Milieus, die ohne christliches Zeugnis leben. Und mit den verfassten Mitteln kommen wir da auch nicht hin. Das heißt, ich möchte heute gerne über die Perspektive Gottes sprechen, wie er Mission sieht. Das ist noch was anderes, wie wir Mission sehen. Es beginnt mit der Sehnsucht des Vaterherzens Gottes nach seinen verlorenen Kindern. Wer selber Vater oder Mutter ist und das mal durchlitten hat, wie das ist, wenn ein paar seiner Kinder einen anderen Weg gehen, der weiß, was für Schmerzen das sind. Das sind richtig Schmerzen. Und wenn man sich vorstellt, dass Gott jeden einzelnen Menschen genauso liebt und noch mehr wie ich meine Kinder, dann beginnen wir den Pulsschlag Gottes langsam zu spüren. Dort will er mit uns hin. Das ist keine natürliche Entwicklung. Da braucht es eine kräftige Durchhilfe des Heiligen Geistes. Ich musste so daran denken, wenn ich mal mein Leben ansehe und mich mal ganz kurz daran erinnere, wen Gott alles gebraucht hat, um mich zu ihm zu bringen. Auf all den Stationen, die bei mir notwendig waren. Da ist mir neu der Gedanke wichtig geworden, wie viel ich eigentlich zu danken habe für Menschen, die Belastungen auf sich genommen haben, nur aus dem einen Grund, damit ich zum Glauben kommen kann. Da gibt es eine Reihe von Leuten, in meinem Leben zumindest. Und jetzt möchte der Herr, dass wir verstehen, wie er unser Leben, wie er die Lage unseres Landes, wie er die Menschen in unserer Nachbarschaft sieht. Wenn wir dort nicht hinkommen, ist alles Gerede über Strategien und Methoden Asche. Das kannst du abhaken. Wenn diese Perspektive Gottes in unser Herz nicht fällt, dann werden wir uns auch streiten über diese oder jene Methode. Ich kenne Gemeinden, das muss ja bei euch nicht gelten, aber da geht es dann um die Frage, wo welches Schmuckelement hin muss. Nicht wahr, im Versammlungsraum oder in der Kirche? Und wie lange das alles sein darf, was da abläuft? Und wer da alles mitmacht und was da passiert? Da kann man sich trefflich streiten. Nur hat das keinen Nutzen, weil die Perspektive Gottes eine andere ist. Es gibt bei vielen Menschen in unserer säkularen Umgebung, die immer multireligiöser wird, nebenbei gesagt, gibt es eine spirituelle Sehnsucht. Aber viele Leute stillen diese Sehnsucht nicht in der Kirche. Oder in den Kirchen, muss man eigentlich sagen. Das betrifft uns ja alle. Und das hängt auch damit zusammen, dass sie ein Bild von Kirche, egal welcher Benennung, haben, das etwas so aussieht. Diejenigen, die man im Fernsehen sehen kann, die tätigen politische Äußerungen, äußern sich zu wirtschaftlichen Fragen, kümmern sich um die sozial Schwachen. Das alles vermutet man bei ihnen. Nur es gibt etwas, was man bei ihnen nicht vermutet. Und das ist das Stillen der geistlichen Sehnsucht. Dabei ist das Alleinstellungsmerkmal der Gemeinde Jesu. Ich bin doch auch dafür, dass das Evangelium von politischer Relevanz ist und dass wir zur Wirtschaftsethik was beizutragen haben und dass Sozialarbeit wichtig ist. Gar keine Frage. Nur das ist nicht das Proprium der Gemeinde Jesu, dass wir das machen. Das Proprium ist das Ausrufen des Evangeliums. Das ist die Hauptsache, an dem alles gemessen wird. Ich möchte deswegen über den Missionsauftrag im Neuen Testament etwas sagen. Weil wir haben ja eigentlich gar nicht nur einen Auftrag. Es gibt ja viele Missionsaufträge im Neuen Testament. Und die haben alle einen inneren Zusammenhang und die zeigen uns etwas über die Perspektive Gottes, wie er diese Dimension sieht, die Dimension der Mission. Da gibt es zum Ersten die Aussendung der 12. Jesus hat seine 12 Jünger ausgesandt. Wir lesen das an verschiedenen Stellen. Ich nehme mal die Matthäus-Version und wir lesen das in Matthäus 10, 1 bis 15. Darf ich euch mal eine Frage stellen? Ich bin hier vorne immer per Du, weil das Evangelium immer persönlich ist. Am Ausgang wieder per Sie, aber hier bin ich per Du. Darf ich also mal eine Frage stellen? Wer von euch hat denn eigentlich seine eigene Bibel dabei? Mal Hand hoch bitte. Guckt euch mal bitte um. Es reicht wohl den meisten von euch, dass es predigt. Versteht ihr, was ich sagen will? Ich komme noch auf Matthäus 28. Da steht eigentlich drin, dass wir alle Menschen zu Jüngern machen sollen, indem wir sie lehren. Aber wie soll man das ohne Bibel machen? Wer zu uns ins Schniewindhaus kommt, nur um das mal einzuflechten, der hört von mir immer Folgendes. Das wissen die gar nicht. Ich überrasche die immer wieder. Wenn ich ihnen diese Frage stelle, wo ihre Bibel ist, da kriege ich dann verschiedene Antworten, aber ich sage Ihnen, ich möchte euch um eines bitten, dass ihr einen heiligen Entschluss trefft, dass es ab heute keinen evangelischen Gottesdienstbesuch ohne Bibel mehr gibt. Denn wenn ich die Bibel nicht mitbringe und die Auslegung, die von hier vorn passiert, mitvollziehe, wie will ich denn dann anderen die Bibel lehren? Könnt ihr mir das mal erklären? Wie soll denn das laufen? Das können wir doch abhaken. Sagen manche nicht, dafür bezahlen wir doch einen Pfarrer, dass der das macht. Aber auch das ist eine Angelegenheit, die so gar nicht geschrieben steht. Jesus möchte von seiner ganzen Gemeinde, dass sie lehrfähig ist. Und die 5 Ämter nach Epheser 4, die sollen die Heiligen zurüsten zum Dienst. Das ist die Richtung. Also die Aussendung der 12. Ich lese hier also ab Matthäus 10. Ich kann immer nur gewisse Schwerpunkte herausgreifen, weil es mir heute mal um einen Überblick geht. Matthäus 10. Und er rief seine 12 Jünger zu sich und gab ihnen Macht über die unreinen Geister, dass sie austrieben. Also Jesus rief seine 12 Jünger zusammen. Mission ist immer eine Angelegenheit, die von Jesus selbst ausgeht. Das ist nicht unsere Initiative. Sondern wenn es richtig läuft, geht es immer von ihm aus. Und die Gemeinde, die in geistlicher Unmittelbarkeit zu Jesus lebt, die kriegt davon was mit, die anderen nicht. Und wenn wir weiter vorgucken, bevor dieser Text anfängt, dass er also seine Jünger zu sich ruft und ihnen Macht gibt, das Evangelium, die Evangeliumsweitergabe hat etwas mit Macht zu tun, mit Vollmacht. Da komme ich gleich drauf. Da heißt es von Jesus, und also er heilte alle Krankheiten und Gebrechen und predigte das Evangelium. Als er aber das Volk sah, jammerte es ihn. Denn sie waren verschmachtet und zerstreut wie die Schafe, die keinen Hirten haben. Da sprach er zu seinen Jüngern, die Ernte ist groß, aber wenige sind der Arbeiter. Das hat der Herr beklagt, dass es wenige Arbeiter gibt. Das war nicht der geistliche Normalzustand. Es gibt wenige, die richtig arbeiten unter den Verlorenen. Leute, die dort richtig etwas anpacken, haben wir wenige. Das war schon bei Jesus so. Er hat alles getan. Aber er wusste, es braucht eine Vermehrung der Mitarbeiter, die alle lehrfähig sind, die Vollmacht haben, die bösen Geister auszutreiben, die sozusagen den Dienst vervielfältigen. Und da hat er nicht gesagt, also mein lieber Petrus, und nimm dir mal noch den Johannes mit, ihr zwei seid so ein Tandem, ihr macht das mal, für den Rest habe ich andere Aufgaben. Er hat sie alle 12 gerufen, alle 12 späteren Apostel, alle, ohne Ausnahme. Ich sage das deshalb, weil ja manchmal so die Überzeugung aufkommt, naja, es hat ja nun nicht jeder die Gabe der Evangelisation, stimmt's? Es hat ja nicht jeder so ein Charisma. Also die, die das haben, sollen es machen, der Rest macht was anderes. Das stimmt nicht. Das ist nicht die Grundlage der Heiligen Schrift. Wenn Jesus alle Apostel, alle, unabhängig von ihrer Begabung, und die hatten verschiedene Gaben, wenn er sie alle ruft und ihnen später sagt, dass sie alle, die sie retten, lehren sollen in diesem Sinne, was sie von Jesus empfangen haben, dann heißt das, dass es aus der Sicht Gottes nur die eine missionarische Gemeinde gibt. Und das heißt mal übersetzt in die kleine Münze, was immer du für Gaben hast, was immer Gott dir gegeben hat, soll einen Beitrag abwerfen dafür, dass Menschen gerettet werden. Das kann musikalisch sein, das kann im organisatorischen Bereich liegen. Das kann im Sinne von Seelsorge etwas sein. Das kann in praktischer Mithilfe bestehen. Was immer du machst, hat eine Zielrichtung. Und das ist die der Rettung. Unser Glaube ist ja nur dann kräftig, wenn er sich auf die Schrift gründet. Da sind wir uns doch als Evangelische hoffentlich einig. Allein die Schrift muss doch noch gelten dürfen, oder? Ist das so? Ihr seid so ruhig, Mensch. Ich gucke euch in die Gesichter, da denke ich, na, was ist denn da hin hier? Hör mal, das ist doch nun wirklich die absolute Grundlage. Deswegen seid ihr doch hier. Und wenn das nicht gilt, dann haben wir doch gar keine gemeinsame Basis. Die Basis ist doch die, der Glaube fängt Feuer, wenn er in immer größere Übereinstimmung mit der Heiligen Schrift kommt. Das muss doch klar sein. Sonst eiern wir doch durchs Feld und schießen ins Kraut. Und jetzt möchte ich gerne sagen, dass der Herr sagt, und das finde ich fantastisch, die Ernte ist groß. Das sagt er, trotzdem es Ablehnungen gibt, wenn wir Jesus verkündigen, trotzdem es Hindernisse und Schwierigkeiten gibt, trotzdem wir einige Backpfeifen verabreicht bekommen. Er sagt, die Ernte ist groß, und in dieser Aussage steckt nämlich der Blick des Glaubens, nicht der des Unglaubens. Wer dieselbe Blickrichtung wie Jesus einnimmt, aber mit Unglauben sagt, die Zahl der Schwierigkeiten ist groß. Da fangen wir am besten gar nicht erst an. Lass uns mal bei dem bleiben, was wir haben, da kommen wir auch in den Himmel. Sondern er sagt, die Ernte ist groß. Und dann lesen wir, dass er ein Herz für die Verschmachteten hat. Mission beginnt immer damit, dass ich von mir selber wegsehe. Wenn der Glaube nur etwas ist, das ich für mich selber verbrate, für mein eigenes Vorankommen, bin ich noch kein Jünger. Da bin ich auf dem Weg. Aber ein Jünger ist normalerweise jemand, der anderen dient. Und dann betet er um Mitarbeiter und er sagt, all denen, die rumstanden, die alle noch keine Orientierung hatten, bittet darum, dass Jesus Mitarbeiter für die Ausrufung der Botschaft rekrutiert. Das ist das Erste, was ich eigentlich von jedem Einzelnen von euch heute erbitte. Ich möchte euch bitten, auch ohne Bibel, euch das zu merken, dass es eine Aufgabe gibt, für die niemand zu jung und niemand zu alt ist. Dass wenn ihr diese Kirche hier verlasst, dass das ein Dienst ist, den ihr bitte mitnehmt. Dass ihr bittet um Mitarbeiter für die Ernte, und zwar hier, in eurer eigenen Kirche oder wo immer ihr herkommt. Das ist eine Aufgabe, die kann jeder erfüllen. Darf ich mal fragen, wer in der zurückliegenden Woche einmal darum gebetet hat? Den bitte ich mal um ein Handzeichen. Ach, das ist schön, das tröstet mich. Es sind doch einige. Damit fängt es an. Es fängt mit dem Gebet um Mitarbeiter an, die wir nicht haben und die wir dringend brauchen. Vielleicht können wir die noch nicht mal bezahlen. Wir wissen gar nicht, wie das laufen soll. Aber wir fangen erst mal an. So. Das nächste, was ich sagen möchte zu diesem Text. Es gibt eine Bevollmächtigung. Jesus hat nicht nur gesagt, gebt ein Zeugnis, das ist auch wichtig, sondern er hat ihnen auch Macht gegeben über unreine Geister. Und das muss ich erklären. Wenn du anfängst, dich mit Leuten zu befassen, die wirklich von draußen kommen, dann kriegst du es mit dämonischen Kräften zu tun. Wir sind ja in Schniewenthaus ein Seelsorgezentrum. Keine Sorge, ich rede nicht über Seelsorgegespräche. Da ist eine ganz strikte Regel bei uns. Aber ich kann so viel sagen, dass ich sehr oft merke, wie viel Macht, wie viel Verwicklungen mit der Macht der Finsternis da eine Rolle spielen. Und wir müssen also lernen, wie wir Menschen von dämonischer Präsenz befreien. Das ist nicht etwas für Pfarrer alleine, sondern das ist bitte das geistliche Rüstzeug eines jeden Christen. Dass du weißt, was du mit jemandem anstellst, wenn der zu dir kommt und sagt, ich war dort und dort und meine Handlinien und was weiß ich, und ich habe Albträume. Da musst du wissen, was du mit dem machst. Ich werde nie vergessen, was mir eine, wo ich noch in Ägypten war, was mir eine Ex-Muslimin, die dann zum Glauben gekommen ist, erzählt hat über den Pfarrer, zu dem sie zuerst hinging, in einer bestimmten Kirche. Der Pfarrer hatte Angst, weil es in diesen Ländern gefährlich ist, einem Muslim von Jesus zu erzählen. Das kostet ihn nicht nur seine Pfarrstelle, sondern er wandert vielleicht in den Knast und verursacht viele Probleme, was seine Gemeinde angeht. Also hatte der Angst. Die war aber hungrig. Die war geweckt durch bestimmte Erlebnisse, mehr über Jesus zu erfahren, und ging zu dem. Und da hat er erst einmal über die Schöpfung erzählt, wo er nicht falsch machen konnte, so diese ganzen Themen abgefingert. Und am Ende sagte er zu ihr, nun sind wir eine Stunde rum, nur zwei Stunden haben wir geredet, nun kommst du nächste Woche wieder. Da sagt die, was? Nächste Woche? Wenn früher in meinem alten Leben jemand zu mir kam, der sich für den Islam interessiert hat, da habe ich mich mit ihm hingesetzt, egal ob es Stunden oder Tage oder wie auch immer, da habe ich mit ihm gesetzt, bis er Moslem geworden ist, und an demselben Tag. Und du schickst mich eine Woche weg. Da war der platt. Das ist das Problem. Das Problem ist unsere Angst. Unsere Scheu. Dass wir gar nicht wissen, welche Vollmacht uns in Jesus geschenkt ist. Wir brauchen geistliche Bekleidung. Natürlich braucht es einen Lernprozess. Aber eine vollmächtige Gemeinde ist eine Gemeinde, die betet, die beten kann und die glaubt und die vor allen Dingen auch den Sieg Jesu, der am Kreuz errungen wurde, auch in der kleinen Münze des Bedarfs zum Einsatz bringt, nicht nur über den Pfarrer, der ist doch völlig erschöpft, wenn der das alles alleine machen soll. Da muss es hingehen. Da ist die Frage, wie kommen wir dahin? Zunächst einmal müssen wir die Schrift verstehen, dass das Jüngerschaftsarbeit ist, nicht Leiterschaftsarbeit, Jüngerschaftsarbeit. Es geht uns alle an. Und dann sagt Jesus, ich fasse das zusammen, wenn sie euch zurückweisen, schüttelt den Staub aus. Also selbst, es wird Sodom und Gomorra erträglicher gehen am Tag des Gerichts als denen. Also selbst wenn wir eine Ablehnung erhalten, hat der Dienst an denen, die es ablehnen, immer noch eine geistliche Relevanz. Auch das ist eine Wahrheit. Also, ich fasse zusammen, Jesus sendet die 12 aus. Und er gibt ihnen genaue Anweisungen und bevollmächtigt sie. Und er sagte, ich möchte, dass du in deinem Leben die Blickrichtung einnimmst, die ich habe. Und Jesus lebt aus der Empathie mit den Verschmachteten, die das gar nicht wissen, die vielleicht sehr selbstbewusst auftreten, die aber ohne Gott ihr Leben vollkommen gegen die Wand fahren. Die verschmachtet sind, weil sie wie Schafe sind, die keinen Hirten haben. Übrigens, wir haben heute so ein Durcheinander, was das ganze Thema der Eheführung angeht. Da gibt es sexuellen Wildwuchs. Da macht jeder, was er will und sucht sich den Pastor, der das, was man vorher machen will, toleriert. Da geht man hin in die Gemeinde. Das ist Wildwuchs. Und ich weiß, wie sehr die Menschen darunter leiden. Wenn du mit verschiedenen Leuten Sex hast, dann weißt du gar nicht mehr, wen du liebst und wo du hingehörst. Da geht die ganze Ordnung deines Lebens den Bach runter. Und das ist so eine Dramatik, bis zu den Kindern, die plötzlich wechselnde Väter und Mütter erleben zu Hause, wo in demselben Bett immer verschiedene Leute schlafen. Das sind Zusammenhänge, die das Leben in gravierender Weise beeinträchtigen und abbauen. Jesus ist natürlich der, der Verletzungen heilt, das weiß ich auch. Aber dazu braucht es eine Umkehr. Und vor allen Dingen braucht es Menschen, die den Mut haben, den Maßstab der Heiligen Schrift zu verkündigen durch ihr persönliches Zeugnis. Und die nicht zurückschrecken, die klar sind, weil ihr Leben in der Heiligen Schrift gegründet ist. Das ist Mission. Zweitens, die Aussendung der 70. Jesus hat es nicht bei den 12 belassen, die alle Aussendungen, die vor seinem Tod und seiner Auferstehung stattgefunden haben, waren ja befristete, begrenzte Aussendungen, die aber schon einen Zeichencharakter beinhalten auf den großen Missionsauftrag, wie er später gegeben wird. Ich gehe zu Lukas 10. Wie gesagt, ich kann die einzelnen Texte jetzt nur anleuchten, aber mir ist der Gesamtzusammenhang wichtig. Lukas 10. Danach setzte der Herr weitere 72 oder 70 Jünger ein, es gibt da verschiedene Versionen, und sandte sie je zwei vor sich her in alle Städte und Orte, wohin er gehen wollte, und sprach zu ihnen, es kommt dasselbe wieder. Dasselbe kommt nochmal. Die Ernte ist groß, wieder. Ihr geht doch los, es gibt eine Ernte. Die Gesellschaft, auch wenn sie noch so feindlich gestimmt ist, die ist überhaupt nicht verschlossen, wie ihr denkt. Da gibt's eine Ernte. Und wisst ihr, warum Jesus sagt, dass die Ernte groß ist? Das hat einen Grund. Weil er lange, bevor wir dorthin kommen, lange vorher, in den Räumen unserer säkularen Gesellschaft arbeitet, der Heilige Geist arbeitet dort ohne unser Zutun und bezieht uns dann mit ein in das, was er vorhat zu tun. So läuft Mission. Wie war denn das bei Paulus? Wie ist denn der zum Glauben gekommen? Durch welche Evangelisationsstrategie und welches Management haben wir denn den gewonnen? Antwort, durch gar kein Management. Nichts mit Strategie und nichts mit Management. Sondern der hat vor Damaskus schlicht und ergreifend eine Begegnung mit dem Auferstandenen selbst gemacht. Und es gibt heute ganz viele Muslime, die genau so gewonnen werden. Genau so. Auch wenn vielleicht die Art der Begegnung mit Jesus etwas anders ist. Aber auf dieselbe Art und Weise. Und dann hat er den Hananias beauftragt, dass er sozusagen seine Hände auf Paulus legt und ihm sozusagen den Segen Gottes zuspricht, sodass er wieder sehen kann und sollte ihn taufen. Den Anfang der Bekehrung des Paulus hat Jesus alleine gemacht, ohne fremde Hilfe, ohne seine Gemeinde. Und das tut er bis heute. Das tut er bis heute in unserem säkularen Umfeld. Da finden Begegnungen mit Jesus statt bei Menschen, wo wir es nicht glauben. Und deswegen sagt Jesus, die Ernte ist reif, weil er selber arbeitet. Aber er möchte uns, seine Gemeinde, kollektiv in diese Arbeit hineinnehmen. Ich sage auch später gleich noch, wie das zusammenhängt. Deswegen setzt Jesus 72 oder 70 ein. Warum ausgerechnet diese Zahl? Das hat eine symbolische Bedeutung. In 1. Mose Kapitel 10 sind wir wieder bei der Bibel. In 1. Mose Kapitel 10 werden 70 Heidenvölker genannt. Und in Anlehnung an diese in der Heiligen Schrift feststehende Zahl der 70, ja, der 70 Völker, hat er sich 70 über den Zwölferkreis hinausgehende Jünger gesucht, die er aussendet. Damit wird der Gedanke vorbereitet, dass Jesus möchte, dass wir in jeden Bereich der Gesellschaft und der Völkerwelt hineindringen. Er kommt er nicht wieder. Das ist die Botschaft. Auch hier sehen wir wieder, dass die Initiative von ihm ausgeht. Und er sendet sie in die Orte, in die er selber gehen wollte. Das heißt, Mission bedeutet, dass wir dorthin gehen, wo Jesus hingehen möchte. Versteht ihr das? Aber wie kriege ich denn das raus, was er will? Da brauche ich eine unmittelbare Gemeinschaft mit ihm. Da braucht es Gebetszeiten. Da braucht es Zeiten der unmittelbaren Gemeinschaft mit ihm, wo eine ganze Gemeinde überzeugt wird vom Willen Gottes. Wie war denn das bei der Aussendung von Barnabas und Paulus? Die beiden wussten sehr zeitig, was Gott mit ihnen vorhatte. Aber die Gemeinde, zu der sie gehörten, wusste es noch nicht. Und dann heißt es, sie dienten dem Herrn mit Fasten und mit Beten. Da gab es also auch mal eine innergemeindliche Fastenzeit. Und dann sprach der Heilige Geist. Es gibt also gemeindliche Verhältnisse, da darf der Heilige Geist sprechen. Er darf dort reden, er hat dort Rederecht. Und man nimmt ihn auch insofern ernst, als dass das, was der dann sagt, auch umgesetzt wird. Das ist eigentlich Gemeinde Jesu. Das ist Kirche Jesu Christi. Da hat er die Leitung. Und da geht es nicht um die Frage, wie Bruder XY und Schwester AB das alles sieht. Da geht es nur um das eine, was hören wir von Jesus, dass er von uns möchte? Oder wo arbeitet er schon und wo möchte er uns in die Arbeit, die er schon lange tut, hineinnehmen? Das ist das eigentliche Konzept der Mission. Und bedenken, gehen wir nochmal zurück zu Paulus, wo der sich bekehrt hat, wie war denn das? Da kann man doch sagen, Jesus geht in das Lager der Feinde und rekrutiert sich dort seine Jünger, die er morgen als Missionare aussendet. Er selbst geht in das Lager der Feinde. Und ein Hananias hat gesagt, lieber Gott, ich weiß, was der alles auf dem Kerbholz hat und was der so macht. Zu dem soll ich gehen. Der musste erst mal überzeugt werden. Es geht um Glauben. Ich glaube, dass Jesus kommt und ich spüre, dass er sagen will, ich will euren Kleinglauben wegnehmen. Das allergrößte Hindernis ist der Kleinglaube der Frommen, die ihm das gar nicht zutrauen, die nur horizontal denken, so auf dem Hintergrund ihrer eigenen menschlichen Erfahrung und Kalkulation. Aber das ist doch nicht die Ebene der Gemeinde Jesu, die vom Geist Gottes geleitet wird. Da geht es immer um Glaube. Und Glaube entzündet sich dort, wo er eine Richtung, eine Weisung angibt. Und dann sagt, heißt es hier bei der Aussendung der 70 in Vers 3, geht hin, siehe, ich sende euch wie Schafe oder Lämmer mitten unter die Wölfe. Das heißt, ihr seid eigentlich hilflos. Aber ich bin eure Hilfe. Und jetzt kommt die Frage, die ich stellen muss. Worin beziehst du deine Sicherheit? besteht die Sicherung deines Lebens aus deiner Jesusnähe oder aus anderen Dingen? Alle Sicherheiten, die nichts mit der Jesusnähe in unserem Leben zu tun haben, das sind Blockaden. Die hindern uns am Auftrag, weil es selbstgesuchte Krücken sind, die uns überhaupt nicht weiterhelfen. Sondern die Gewissheit, dass das Gehaltensein meines Lebens, verdanke ich Jesus. Ich habe das mal gelernt, als ich im Ausland war und einem Freund, der lud mich ein, in ein einsames Dorf folgte, wo ich der einzige Ausländer war. Und mich beschlich so der Eindruck, na, hoffentlich kommst du hier wieder raus. Die Wüste ist groß, da kann man schnell mal einen verschwinden lassen. Und da wusste ich, ich hänge mich jetzt an Jesus. Das ist das, was ich tue. Und die Gemeinde Jesu, die in dieser Unmittelbarkeit mit ihm verbunden ist, die empfängt auch die Kräfte des Evangeliums. Wo wir die Unmittelbarkeit zu Jesus durch ritualisierte Vorstellungen ersetzen, bleiben wir die im innermenschlichen Denken Befangenen, die Kleingläubigen, diejenigen, die das Risiko des Glaubens als Bedrohung empfinden. Und hier möchte der Herr eine Freisetzung. Er möchte sagen, es kommt doch nicht darauf an, was du kannst, es kommt darauf an, was ich kann. Und dass du dich mir anschließt in der Art und Weise, wie ich beabsichtige, dich zu führen. Das ist das Thema. Und dieser Punkt entscheidet über die Lebendigkeit unseres Glaubens. Und er gibt seinen Jüngern kulturrelevante Anweisungen. Er sagt, wenn ihr in ein Haus kommt, sprecht und so weiter. Wechselt das Haus nicht in einem Ort. Tragt kein Geld mit euch. Ich möchte diesen Punkt heute nicht stark betonen, aber die kulturelle Relevanz dessen, was wir tun, spielt eine Bedeutung, wenn auch nicht die einzige. Drittens, ein dritter Sendungsauftrag, den wir haben, den finden wir im Johannesevangelium Kapitel 20. Ab Vers 21, dort steht, da sprach Jesus abermals zu ihnen, das war dann nach der Auferstehung, Friede sei mit euch. Das Erste, was Jesus will, ist der Shalom im Leben der Christen. Dass es da keine Anklage mehr gibt, das ist Frieden. Dass es keinen Streit mehr gibt, der nicht gesühnt ist, das ist Shalom. Dass ich einfach aus einem reinen Herzen Jesus anbete. Friede sei mit euch. Das ist die Voraussetzung für das Kommende. Und dann heißt es, wie mich der Vater gesandt hat, das hören wir mal genau hin. Genau so, bitte, das ist der Maßstab. Genau so, wie mich mein Vater gesandt hat, genau so, ohne Unterschied, genau so sende ich euch. Und als er das gesagt hatte, blies er sie an und spricht zu ihnen, nehmt hin, Heiligen Geist, welchen ihr die Sünden erlasst, denen sind sie erlassen, und welchen ihr sie behaltet, denen sind sie behalten. Wie mich der Vater gesandt hat, ist eine trinitarische Grundlegung der Mission. Denn Gott hat die Welt so sehr geliebt. Das heißt, die Sendung Jesu ist ein Ausdruck der Liebe des Vaters. Aber für ihn bedeutete es eine tiefe Erniedrigung. Die Liebe des Vaters bedeutete für den Sohn, dass er sich erniedrigte und gehorsam wurde bis zum Tode am Kreuz. Und jetzt kommt die Parallele. Wenn wir diesen selben Weg auch gehen wollen, den Jesus gegangen ist, dann gilt uns doch das Wort, nehmt auf euch mein Kreuz. Das heißt, akzeptiert den Weg der Niedrigkeit, des Geringwerdens in den Augen anderer und des Leidens. Und wenn ihr das tut, wird meine Vollmacht mit euch gehen. Vollmacht, so wie die Heilige Schrift sie versteht, verbindet sich immer mit der Annahme, der uneingeschränkten Annahme des Jesusweges. des Niedrig- und Kleinwerdens. Da wird von dir verlangt, dass du deine Ehre aufgibst, dein Ansehen, deine eigenen Sicherheiten. Jesus hat seine Jünger nach sich gezogen, in seine Nachfolge gerufen und sie haben die Fischerboote hinter sich gelassen. Und wenn das nicht klar ist, dass Mission nichts anderes bedeutet, als dass Jesus, der ja in dir lebt, beabsichtigt, seine eigene Sendung fortzusetzen. Nochmal. Der Christus, der in dir wohnt, der möchte in dir seine Sendung fortsetzen. Er möchte, dass du durch den Heiligen Geist genauso in Bewegung kommst, wie der Geist Gottes ihn in Bewegung gebracht hat. Dass dieselben geistlichen Prinzipien in deinem Leben stattfinden wie bei Jesus. Die Bereitschaft, sich von dem Geist Gottes führen zu lassen in die Wüste und zu den Bedürftigen. Die Bereitschaft, niedrig und klein zu werden. Die Bereitschaft, Opfer zu bringen. Und die Bereitschaft, ein Diener zu sein. Ich bin nicht gekommen, sagt Jesus, um bedient zu werden. Ich habe den Eindruck, viele Gottesdienste, die ich so erlebe, das sind Bedien-Gottesdienste. Da erwartet die Gemeinde an sich, dass sie bedient wird. Und wenn die Mahlzeit nicht schmeckt, taugt der Kellner nichts oder der Koch. Aber der Herr sagt, ich bin nicht gekommen, um bedient zu werden, sondern um zu dienen. Um mein Leben wegzugeben als Lösegeld für viele. Und das ist doch das Thema. Warum wächst denn die Gemeinde in China so massiv? Trotz härtester Verfolgung in manchen Gegenden. Weil sie genau das ausleben. Selbst unter den Bedingungen einer Verfolgung ist es für die Gemeinde Jesu möglich, das zu leben. Aber unser Problem ist, dass wir durch die Wohlstandsfalle so gebunden sind an Bequemlichkeiten, an Geld, an Besitz. Und dass der Atheismus um uns herum jede Entscheidung unter eine bestimmte Logik zwingt. Und hier sagt der Herr, das müsst ihr abwerfen. Um frei zu werden für meine Wege. Diese Leidenschaft ist eine geistliche Qualität, etwas, das uns nur vom Geist Gottes gereicht werden kann. Es ist keine menschliche Veranlagung und auch nichts für Superfromme, sondern es ist die allgemeine Grundlage der Nachfolge Jesu. Ich sage es nochmal, Jesus möchte mit dir und deinen Gaben seine Berufung fortsetzen. Und deswegen gießt er seinen Geist aus. Er selbst möchte durch dich Menschen retten. Da bin ich bei dem vorletzten Text für heute Abend, den ich kurz beleuchten möchte, Apostelgeschichte 2. Wir kennen alle den Pfingstbericht. Wir wissen die Predigt, die Petrus gehalten hat. Und dann kamen da Leute an, die sagten, ja, was sollen wir denn nun machen? Wie bekehren wir uns denn? Das führt mich zu der Frage, die ist ganz schlicht. Wo fängt denn eine Bekehrung an und wo hört sie auf? Wer kann das genau sagen? Ich habe mal bei einer Gruppe von jungen Leuten gesprochen, das waren alles Studenten. Und denen habe ich mal folgende Frage gestellt. Ich sage, passt mal auf, wenn ihr jetzt zu einer großen Konferenz fahren würdet und ihr dürftet unter 50 Workshops euch was aussuchen und unter den 50 Workshops gäbe es einen Workshop zum Thema Bekehrung. Ihr sagt mal ganz ehrlich, wer von euch würde da hingehen? Soll ich euch das Ergebnis verraten? Von 60 jungen Leuten eine halbe Meldung, der wusste nicht so genau. Wir meinen, alles über Bekehrung zu wissen. Aber kommst du plötzlich mit Leuten zusammen, die gar keine fromme Sozialisation haben, fangen tausend Fragen an, plötzlich lebendig zu werden. Wir wissen so wenig darüber, wenn es um die Praxis geht. Und deswegen möchte Jesus, dass wir verstehen, dass es hier um ein Kernthema geht. Mission ist eine apostolische Aufgabe, nicht eine Spezialbegabung einiger weniger. Eine apostolische Aufgabe, die auf der gesamten Gemeinde Jesu ruht. Der Heilige Geist als der kam zu Pfingsten, gab es ein Rauschen und sofort sammelte sich eine Gruppe von über 3000 Zuhörern. Das heißt, das Erste, was der Heilige Geist bei seiner Ankunft gemacht hat, war, dass er Leute zusammenzieht und dass da von denen 3000 gerettet wurden. Könnt ihr euch vorstellen, dass der Heilige Geist im Jahre 2009 eine andere Priorität hat als diese? Es ist nach wie vor seine Priorität. Das ist das, was er möchte. Durch alle charismatischen und menschlichen Begabungen hindurch möchte er Menschen ziehen. Aber dazu braucht es die Gesinnung Jesu in unserem Herzen. Und die möchte Jesus ausbilden. Es geht um die Jesus-Gesinnung, nicht nur ein Wissen, sondern um die Gesinnung, die mich dazu führt, die Entscheidungen der Hingabe und der Verfügbarkeit für Jesus zu treffen, ganz persönlich. Und das ist übrigens auch die Frage, wie du gerne diesen Abend verlassen möchtest. Ob mit einer solchen Entscheidung oder ohne. Jesus lässt dich doch nicht einfach weggehen. Er braucht dich. Und da kommen manche an und sagen, ja, ich bin aber wirklich zu alt für so eine Scherze. Erstmal ist es kein Scherz. Zweitens war Abraham auch nicht mehr der Jüngste, oder? Und der Simeon war auch nicht gerade der Jüngste, den der Herr gebraucht hat als Bestätigung für den Gottessohn. Es gibt eine ganze Reihe von Diensten, die durch alte Geschwister, durch alte Menschen getan wurden. Und was hat der Herr gesagt? Die Jungen sollen Visionen sehen und die Alten sollen sich ausruhen ab Hartz IV. Oder, da steht doch was ganz anderes. Die Alten sollen Träume haben. Was ich sage ist, wir reden hier von der Heiligen Schrift und ihren Grundstrukturen. Zu einer Bekehrung gehören 4 Elemente. Tut Buße. Lasst euch taufen. Empfangt die Gabe des Heiligen Geistes. Es gibt kein Christsein ohne das pulsierende Wirken des Heiligen Geistes. Und 4. Sie blieben aber beständig in der Lehre der Apostel und so weiter, also in der Gemeinde. Wo eines dieser 4 Elemente verblasst in unserem Leben, auch wenn wir schon lange Christen sind, wo eines dieser 4 Elemente verblasst, kommt die Ordnung Gottes ins Rutschen. Ohne Buße verschmutzt unser Leben. Ohne Heiligen Geist machen wir nur, was wir selber können, trauen ihm gar nichts mehr zu. Ohne den Taufbund weiß ich gar nicht. Werde ich gar nicht gehalten, auf dem Weg des Glaubens treu zu bleiben bis ans Ende. So brauche ich die Gemeinde. Letzter Punkt. Ich bin jetzt beim großen Missionsauftrag. Matthäus 28. Das ist ja übrigens zitiert hier oben in eurem schönen Fenster. Werdet ihr jeden Sonntag daran erinnert. Ja? Finde ich klasse. Also es lohnt sich da immer mal hinzugucken. Aber ich möchte jetzt mal direkt zu Matthäus 28 gehen und dann diesen Abend damit abschließen. Ich werde nur einige Bemerkungen zu diesem Text machen und ihn jetzt nicht in seiner Gänze auslegen. Mir geht es ja nur darum, die Grundstruktur des Wortes Gottes klar an den Tag zu legen. Es heißt, ab Vers 16, aber die 11 Jünger gingen nach Galiläa und so weiter, wohin Jesus sie beschieden hatte, und sie fielen vor ihm nieder, und jetzt kommt's. Einige aber zweifelten. Das heißt, die Mannschaft, der Jesus seinen Missionsauftrag anvertraut hat, war keine Elitetruppe. Da gab es ein paar Zweifler drunter. Das hat Jesus nicht gestört. Er verhält sich Zweiflern gegenüber normalerweise so, dass er ihnen einen Auftrag gibt. Und dadurch werden ihre Zweifel überwunden, wenn sie den annehmen. Vielleicht macht er es ja bei dir genauso. Deine Zweifel werden überwunden durch die Aufträge, die der Herr gibt und die du annimmst. Dann heißt es, dass er sagt, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Das ist nichts anderes als rechnet mit meinem übernatürlichen Wirken in allem, was ihr tut. Dazu braucht es die Unmittelbarkeit zu Jesus. Sonst mache ich das nämlich nicht. Und es heißt, dass der Herr sagt, machet alle Völker zu Jüngern. Und im Griechischen ist das das Hauptverb, dem sich alle anderen Aussagen unterordnen müssen. Machet zu Jüngern. Das heißt, Leute, die keine Ahnung von mir haben, die sollen Menschen werden, die ein Gebetsleben führen. Leute, die keine Ahnung von mir haben, sollen Menschen werden, die die Bibel eifrig lesen. Da müssen wir natürlich selber ein bisschen mehr lesen, stimmt's? Menschen, die keine Ahnung haben, sollen solche werden, die ihr Leben hingeben für Jesus und ein Zeugnis sind unter ihresgleichen. Menschen, die keine Ahnung haben, sollen eine Veränderung der Ethik ihres Lebens erfahren, dass sie ein anderes Verhältnis zu ihrem Ehepartner gewinnen, dass sie ein anderes Verhältnis zu Eigentum und Diebstahl gewinnen, dass sie ein anderes Verhältnis zu der Art, wie sie über andere reden, gewinnen und so weiter. Mache zu Jüngern, das ist die Hauptaufgabe der Gemeinde Jesu. Wir müssen also bei unserem Gemeindeleben uns fragen, ernsthaft fragen, inwiefern ist das, was wir machen, ein echter Beitrag, dass aus Menschen Jünger werden. Das ist die Hauptarbeit. Die Hauptarbeit der Lehre, die Hauptarbeit der Seelsorge, die Hauptarbeit auch der Außendarstellung der Gemeinde Jesu. Macht zu Jüngern. Da ist ein Hingehen notwendig. Wir erwarten immer, dass Leute in unsere Gottesdienste kommen. Aber das machen nicht alle. Den Gefallen tun uns nicht alle. Deswegen sagt der Herr, da musst du hingehen. Aber um das zu machen, brauche ich ja die Gewissheit, dass Jesus bei mir ist. Und genau das wird in der Gemeinde trainiert. Um das zu machen, dass ich hingehe, muss ich eine Ahnung haben, was ich mit jemandem anfange, der gerade mit dämonischen Kräften laboriert. Da muss ich in der Gemeinde Jesu gelernt haben, wie ich mit einer solchen Person umgehe. Was ich konkret für Schritte unternehme, dass eine solche Person frei wird. Denn die Gebete, die Leute, die nicht in die Kirche kommen, erreichen, die musst du ja außerhalb der Kirche irgendwo mit ihnen sprechen. Nicht hier. Also, es geht um ein Hingehen. Um ein Aufsuchen der Orte, wo diejenigen sind, die Jesus erreichen möchte. Und der Gemeindegottesdienst und die Gemeindeveranstaltungen sind eigentlich nur das Trainingscamp. Die Champions League wird außerhalb dieses Camps gespielt. Und wenn wir uns diese Dimension der Perspektive Gottes anschauen, dann können Traditionen uns viel Halt geben. Ich finde in der Liturgie Halt. Aber es muss auch Räume geben, wo ich Menschen zu Jüngern mache, wo sie lernen können, wie man anbetet, wo sie lernen können, wie man gehorcht, wie man Gottes Stimme hört, wo sie lernen können, wie man Gehorsam praktisch auslebt in seinem Alltag. Nicht nur, dass sie das hören, visuell, sondern dass das praktiziert wird. Wie setze ich das um? Wie mache ich das konkret? Und eine Gemeinde, die das versteht, die wächst. Und die expandiert. Die braucht irgendwann mehrere Gottesdienste für ihr Kirchgebäude. Und das alles ist etwas, von dem ich glaube, dass Jesus es hier tun möchte. Hier. Er hat die Leidenschaft ja bereit. Er möchte ja unsere Herzen mit seiner Liebe füllen. Und es ist ein Ansinnen der Gegenseite, genau dieses zu verhindern, indem laufend Sand ins Getriebe kommt. Es erfordert eine gewisse Transformation unserer Herzen. Versteht ihr? Und wenn die verändert sind, dann kriegen wir auch einen klaren Blick, wie die gemeindlichen Verhältnisse weiterentwickelt werden müssen, damit aus Menschen jünger werden, wenn sie hereinkommen. Dass das ein Trainingscamp wird. Mit allem, was dazugehört. Und da braucht es Glaubensschritte. Da dürfen wir um Mitarbeiter beten, auch um Vollzeitliche. Und dürfen glauben, dass der Herr uns die Finanzen gibt, dass wir die anstellen können. Und dürfen glauben, dass der Herr unter uns Dienste erwecken möchte, die wir noch gar nicht haben. Weil er vorher Leute erweckt hat, die ein Herz für Street Kids haben. die ein Herz auch für die ganz Reichen haben. Die sind genauso verloren wie die Armen. Und wenn mal ein paar von denen gewonnen werden, dann kann man auch ein bisschen mehr für Arme machen. Und er möchte, dass wir ein Herz für die gewinnen, die zwar Opernhäuser und Museen aufsuchen, aber Kirchen uninteressant finden. Es gibt so viele Milieus, in denen es kein nennenswertes christliches Zeugnis gibt. Und diese Transformation ist eine Transformation des Geistes Gottes, der uns befähigt, das Wort Gottes umzusetzen. Da muss man hören und jetzt nicht nur irgendwelche Steckenpferde reiten, sondern da geht es um die unmittelbare Gemeinschaft mit Jesus, der jedem seinen Platz gibt und der das Ziel und den Weg einer Ortsgemeinde festlegt. Und dieser Aufbruch hin zu geistlicher Unmittelbarkeit, gerade was den Missionsauftrag angeht, ist das Zentrum. Und die Freude, wenn der ganze Himmel sich freut über einen Sünder, der Buße tut, wir haben ja heute Buße- und Bettag, wenn das wahr ist, um wie viel größer wird auch die Freude bei uns sein? Wenn Menschen aus dem Rotlichtmilieu aussteigen und sich anfangen, in der Wittgensdorfer Kirche oder wo immer sie alle herkommen, zu bekehren und anfängt, den Laden hier aufzumischen, indem sie andere Leute hier reinholen, die sich hier bekehren sollen. Ich sage es nochmal, das ist eine Veränderung unseres Herzens. Die Jesus-Gesinnung, die entsteht, führt zu den Jesus-Wegen. Und die Jesus-Wege führen zu einer Klarheit, was ist uns gegeben, das halten wir fest, wo muss sich was ändern. Das sind die Jesus-Wege, nicht die Marotten. Und diese Einheit im Geist, zum Beispiel geht es uns im Schniewindhaus so, ich reise nur dorthin zu den Außendiensten, wo unser Vorstand ein Ja hat. Wo die kein Ja haben, das mache ich nicht, selbst wenn ich es will. Weil ich mir sage, weniger in Einheit ist mehr, als wenn ich viel ohne Einheit tue. Lieber weniger, aber das in Einheit. Und wenn das Prinzip ist, dann glaube ich, dass Jesus seinen Geist ausschüttet und erneuert. Wir brauchen das unmittelbare Leben, das vom Thron her fließt und gespendet wird. Und das uns in Bewegung bringt, hin zu denen, über deren Verlorenheit das Herz Gottes beschwert ist. Und bitte, damit möchte ich schließen. Es geht um einen Dienst, der aus dem Herzen Gottes fließt und der durch dein Herz fließen soll. Der dich in Bewegung, der dich mitnimmt. Gott kennt dich sehr genau mit allen Grenzen, allen Möglichkeiten, die in dir drin sind. Er möchte dich mitnehmen, möchte dir eine Berufung geben für dein Leben. Und wo das Praxis wird, wo das in die Gemeinde eingebunden einen Raum findet, dort erleben wir auch die Auferstehungskraft Jesu. Nochmal, das ist der Weg aller Christen, aller Gemeindebewegungen oder Kirchen, wie immer wir das nennen. Es ist unser gemeinsamer Weg. Es ist nur die Frage, ob wir das annehmen, ob das Jesusleben in uns Raum greifen darf oder ob da was anderes sich breit macht, was das Jesusleben hindert. Ich möchte beten. Herr Jesus, du hast deine Jünger angehaucht und gesagt, nehmt hin, Heiligen Geist. Ach Herr, wir bitten darum, dass du auch uns siehst, dass du uns anhauchst, neues Leben einhauchst, dass dein Herz sich ausbreiten kann in unserem Herzen. Und dass die Wege, die wir dann gehen, die Entscheidungen, die wir treffen, etwas mit dir zu tun haben. Nimm alle Ermüdung weg, alle Enttäuschung, alle Resignation. und mache dir Bahn in unserem Herzen. Jesus, wir bitten darum, dass du ganze Gemeinden erneuerst. Herr, dass es uns nicht zuerst um Methoden und Zeugs geht, sondern um dein Herz. Dass deine Wesensart sich ausbreitet in unserem Inneren. Dass dein Leben zu fließen beginnt. Und so bitten wir darum, Herr, dass wir ganz klein werden vor deinem Kreuz. Dass die Schwelle ganz niedrig wird und du uns in der Tiefe unseres Herzens erreichen kannst. Ich möchte dir Danke sagen für deine Geduld und Liebe, die du in uns investierst. Herr Jesus, wir brauchen eine bleibende Veränderung. Etwas, das uns dauerhaft in deine Richtung, in deiner Richtung beheimatet. Erfülle uns doch wieder mit deinem Heiligen Geist und tue du die Wunder der ersten Tage. Wir erbitten die Wunder der ersten Tage und wir bitten dich, Herr, sende Arbeiter in deine Ernte. Sende Arbeiter in deine Ernte, auch hier in den Gemeinden, die wir alle, die wir hier sind, repräsentieren. Sende du dort Arbeiter, schenke Erweckung, schenke, dass Räume entstehen, die du mit deiner Gnade und Gegenwart füllen kannst. So bitten wir dich herzlich, dass du uns berührst und veränderst und dass die Wegentscheidungen ganz klar werden, die vor uns stehen. Heiliger Geist, offenbare du den Willen des Sohnes und des Vaters in uns, damit diese Willensoffenbarung deiner selbst zum Licht auf unserem Weg wird. Amen.
Wir danken ganz herzlich Tobias Rink und wir möchten herzlich einladen für morgen Abend, Donnerstag, wieder 19.30 Uhr hier in unserer Kirche zum Thema Gott will Rettung. Am Ausgang werden wir Kollekte einsammeln, als Dankopfer auch für das Julius-Schneewind-Haus. Das wollen wir gerne Pfarrer Tobias Rink dann mitgeben, für die vielfältigen und wichtigen Dienste für die Gemeinden und für die Mission in unserem Land, für das Schneewind-Haus. Wir sind am Eingang dieses Abends angesprochen worden, dass der bekannte Liedermacher Wolfgang Tost, der ja in dieser Woche eigentlich mit Pfarrer Theo Lehmann eine Evangelisation halten wollte in Burgstedt, sehr schwer krank ist, eine starke Lungenentzündung hat, hohes Fieber und im Koma liegt. Und ich möchte gerne noch mit Ihnen gemeinsam für Wolfgang Tost beten. Herr Jesus Christus, wir dürfen auf dein Wort vertrauen, wo zwei oder drei versammelt sind in deinem Namen. Da bist du mitten unter uns und du hörst unser Gebet und wir treten vor dein Angesicht mit der Bitte für unseren Bruder Wolfgang Tost, dass du ihn mit deiner Kraft und mit deiner Stärke ausfüllst, mit deinen heilenden Strömen durchflutest, dass du das Fieber senkst, dass die Grippe verschwindet, dass er ausheilt und wieder gesund wird. Herr Jesus, wir befehlen dir Wolfgang Tost an, deinem Segen, deiner Bewahrung, deiner Heilung. Amen. Tobias Rink wird jetzt noch den Segen für uns und mit uns sprechen.
Jesus Christus, setze du frei in unserem Leben, was deine Pläne und Absichten berührt. Wir brauchen dein unmittelbares Handeln an unserem innersten Leben. Jesus, so rufen wir deinen Namen an, Jesus, Jesus, halte du neu Einzug und verbinde uns mit dir in besonderer Tiefe, dass Wegentscheidungen getroffen werden, die von deinem Thron her ausgehen. Herr Jesus, du bist Rettung und Hilfe, und in deinem Namen finden wir auch die Ausrichtung unseres Weges unter dem Willen des Vaters. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen.